würde gerne ein Spiel mit euch machen. Wollt ihr die postmoderne Variante oder die klassische Variante? Klassisch heißt, ich fange einfach, das ist immer blöd, wenn man links sitzt. Ich fange bei dir an, stelle dir eine Frage, du beantwortest sie. Du kriegst die nächste Frage, Schlotter, ich denke mir leicht aus. Und dann geht es so weiter, das ist die klassische Version. Postmodernes, er will auch. Postmodernes, jeder bestimmt über sich selbst und unverbindlich und alles. Ich kann also die Frage in den Raum stellen und dann 15 Sekunden warten, bis jemand antwortet. Wir probieren das einfach mal klassisch. Und wenn es zu sehr weh tut und beim nächsten Mal nur noch 5 Anmeldungen kommen, also ungefähr so viel Anmeldungen wie dieses Mal vor Anmeldeschluss. Konditioniert, wunderbar, die Mori vor der Nase. Ich habe keine Bonbons. Ich könnte hier Helens Obstteller versteigern. Lecker. Kindern Bonbons zu klauen, ist nicht gut. Das erste Buch in der Bibel heißt Erste Mose. Wie heißt es noch? Der nächste? Genesis. Wunderbar. Blöde Frage, gute Antwort. Siehst du, du hast es schon geschafft. In einem Satz, worum geht es in Genesis? Ihr beide kriegt jetzt Panik, hä? Weil ihr wisst, was kommt. Aha. Erstens, unser Tontechniker wünscht, dass wir diese Eistüte benutzen. Jetzt.
Nein.
Ich mache jetzt. Starten wir bitte.
Die ersten Stammbäume, die sich das erste mit und dann auch mit ohne Gott entwickelt.
Die Entstehung der Welt und der Menschheit und des Volkes Gottes. Oder der Ursprung der Welt, der Menschheit und des Volkes Gottes. Genesis. Das war in anderen Worten das, was du gesagt hast. Wer ist das zweite Buch in der Bibel?
Exodus.
Worum geht es in Exodus? In einem Satz.
Um den Ausflug aus
Ägypten. Genau. Ist es einfach nur ein Ausflug oder wie bezeichnet Exodus diese Ausreise noch? Ist jetzt eine schwierige Frage. Gibt kein Bonbon. Gibt Banane. Kannst du nach oben schieben?
Ja, ist befragend, sagt, oder?
Genau, Rettung. Du hast uns aus Ägyptenland gerettet. Genau. Wer ist das dritte Buch, Mose?
Dritte Buch, Mose.
Ja. Ich kann dich fragen, Levitikus. Was kommt drin vor? Dann kommst du vielleicht auf den Namen. Aber
Levitikus.
Levitikus, wunderbar. Eins weitergeben. Und worum geht's? Ganz grob.
Also sehr viele Vorschriften und Gesetze und wie man opfert.
Richtig. Gottesdienst, Anbetung, all diese Themen. Wunderbar. Wie heißt das vierte Buch?
Keine Ahnung.
Okay, was steht drin? Was ist am Anfang und am Ende des Buches? Da kommst du auf den Namen. Vielen Dank für den Einruf. Also Numeri heißt es. Und jetzt Nummer, warum heißt das komische Wort Buch Nummern? Volkszählung am Anfang, Volkszählung am Ende. Und was passiert noch?
Ja, diverse Sachen, dass zum Beispiel das Volk eigentlich einziehen soll ins Land und aber sich weigert und dann 40 Jahre durch die Wüste marschiert.
Wunderbar, genau. Eigentlich hätten sie das Land erobern können, wenn alles glatt gelaufen wäre. 4. Mose 13, sie standen schon einen Schritt vor der Grenze, einige waren auch schon drin. Aber ihr Unglaube, ihr Ungehorsam hat das verhindert. Das fünfte Buch, das mit dem schweren Namen.
Deuteronomium.
Perfekt, wunderbar. Eins weiter.
Achso, das war's.
Warum? Ja, ja, wir machen das ja hier ganz einfach. Wir brauchen keine Bonbons. Worum geht's in 5. Mose?
Die Abschiedsrede von Mose. Nochmal. Also
ja. Die
Wiederholung nochmal von den Geboten und dann der Einzug ins gelobte Land.
Okay, eins weiter.
Steven. Josua.
Nein. Warum muss Mose die Gebote eigentlich wiederholen in seinen Abschlusspredigten?
Na, weil in 4. Mose eine ganze Generation gestorben ist und ja quasi die Neuen das auch nochmal hören müssen.
Genau, die beim Berg Sinai dabei waren, die Erwachsenen sind tot und die Kinder brauchen es nochmal neu. Was passiert im Buch Josua? Ganz grob.
Ja, Josua führt das Volk nach Jericho.
Unter anderem nach Jericho. Und Jericho befindet sich wo? Geografisch?
Ja. In dem verheißenen Land, ja.
Genau, also jetzt wird es endlich eingenommen. Das, was in 4. Mose noch nicht geklappt hat, klappt jetzt in 6. Mose, wollte ich sagen, in Josua. Genau, wunderbar. Eins nach Heike. Jetzt fallen mir langsam keine Fragen ein. Josua und die Ältesten, wenn du sie beschreiben würdest, Heike, geistlich, in einem Satz, was würdest du zu ihnen sagen? Der geistliche Stand der Führung Israels. Josua und die Ältesten führten Israel im verheißenen Land. Und wie war ihre geistliche Situation? Daumen hoch, Daumen runter, vorbildlich, abschreckend?
Na, von Josua schon vorbildlich,
würde ich sagen. Die Schrift sagt sogar, dass die Ältesten auch vorbildlich waren. Welches ist das nächste Buch, was dann in der Bibel kommt?
Richter.
Und wie sieht es da geistlich aus?
Schlecht. Jeder tat, was recht war in seinen Augen.
Wunderbar, genau. Jetzt gibt man noch eins weiter. Michi hat sich ja rechtzeitig verdrückt. Und welches Buch kommt nach Richter in der Bibel?
Ruth.
Zu welcher Zeit findet Ruth statt?
Oh. Dann nach der Richterzeit.
Nee. Genau. Also, das Buch der Richter und Ruth ist zeitlich genau das gleiche. Richter sehr breit angelegt. Die verschiedenen Richter, die teilweise parallel das Land richteten und immer wieder Befreiung schenkten von Feinden, die das Land erobern durften, weil ein jeder tat, was recht war in seinen Augen, weil Götzendienst getrieben wurde, weil sie einfach nicht Gott treu waren, hat Gott einfach seinen Schutz zurückgezogen. Kannst ablegen. Und Gott hat dann immer wieder, als das Volk anfing zu klagen, Richter geschenkt. Aber kaum war die Bedrohung weg, haben sie weitergemacht wie vorher. Und Ruth ist halt ein Ausschnitt aus dieser Zeit auf eine Person oder eine Familie hin. Das werden wir jetzt immer wieder machen, weil das ist der rote Faden. Wir sind schon relativ weit, das waren schon 8 Bücher. Es kommt Buch 9 und Buch 10 dazu, Samuel. Und dann irgendwann schaffen wir es vielleicht tatsächlich, bei dem kleinen Propheten wird zugegeben noch ein bisschen schwierig, die dann genau einzuordnen, zeitlich, aber noch sind wir in einer Chronologie. Also schön entwickelt sich alles weiter. Ihr habt ein Skript. Ich hoffe, dass diesmal die Zeilennummern in meinem Skript mit eurem Skript übereinstimmen. Meine Überschrift hat eine Zeile, bei euch glaube ich auch. Das war nämlich das letzte Mal mein Problem, dass meine Überschrift länger war als eure und dadurch alles sich um eine Zeile verzögert hat. Aber jetzt sollte es klappen. Das, was wir eben schon zusammengefasst haben, steht auch nochmal im ersten Absatz. Und wenn man mit ganz dicken Strichen versucht zu malen, merkt man, Mensch, Abraham hat so tolle Verheißungen bekommen. Und wann sind sie erfüllt? Wo muss man hingucken, um zu sagen, jetzt hat sich's erfüllt, diese Verheißung? Wir merken, es fing mal gut an. Isaak, Jakob, Josef, Mose war ein toller Mann, aber so diese Gottes Volk blüht richtig auf, ist schwierig. Wir sind jetzt in der Zeit, wo Israel im geistlichen Chaos ist. Und weil geistliches Chaos auch automatisch ein politisches Chaos, wobei ich mit politisch meine militärisch. Einzelne Gläubige blieben Gott dennoch treu. Und Gott gefällt es, mit einzelnen Menschen seinen Weg zu gehen, selbst wenn es außen herum Chaos gibt. Und der Satz hier in Zeile 7 und 8. Das gibt auch uns heute Hoffnung in einer Zeit, wo die christliche Gemeinde nahezu flächendeckend erschlafft ist, möchte ich gerne kurz nochmal ausführen. Mir hilft die Beschäftigung mit dem Wort Gottes, auch in der oberflächlichen Art, wie wir es in Bibelkunde tun, enorm in der heutigen Zeit nicht zu verzweifeln. Wenn ihr euch irgendwann hinsetzt, und der eine oder andere hat das getan, und ihr einfach mal reflektiert, wie es um das Christentum heute ganz allgemein steht, da würde ich zumindest gerne an den Strand gehen, ein Loch buddeln, den Kopf reinstecken und den Sand wieder reinschütten. Sagen, ey Leute, lasst es doch sein. Ich habe letzte Woche mit einem Bruder gesprochen. Wir haben so über die geistliche Situation der Gemeinden, auch der Brüdergemeinden in Berlin gesprochen. Und ich habe ihm meine freche These gegenüber gewagt. Und es hat zwar ein bisschen gezuckt auf seiner Seite, weil die These ziemlich niederschmetternd war, aber er konnte nicht widersprechen. Die These war, Berlin ist geistlich eigentlich tot. Damit sage ich nicht, jeder Einzelne ist tot. Aber wenn ich mir überlege, wie viele Menschen hier leben, wie viele Christen hier leben, dass wir nicht nur in einer Großstadt leben, sondern in einem Regierungssitz leben, an einem Ort, und Deutschland hat auch in der Weltpolitik eine gewisse Bedeutung, dann sage ich mir, kommt das irgendwie zum Tragen, dass wir Christen sind? Ich will jetzt nicht das individuelle Leben nehmen. Ich sage nur, die Gemeinden, sind sie stark oder sind sie eher mit Schwierigkeiten behaftet? Und ich weiß das von der hiesigen, von meiner Gemeinde hier. Wir haben Schwierigkeiten und manchmal sage ich mir, warum müssen wir darüber streiten? Ist das jetzt das Thema? Aber irgendwie kommen wir da nicht raus. Und irgendwie bin ich traurig darüber. Ich rede jetzt nicht gegen Brüder oder Schwestern in der Gemeinde. Ich sehe nur die Situation und sage mir, dieses, wir sind Repräsentanten Gottes und kommt zum Kreuz und tut Buße. Und wir leben die Freude in Gott und wir haben eine Ewigkeit vor uns. Wir können zwischendurch mal im Schoße Abrahams kuscheln, aber was danach kommt, ist noch viel krasser. Also ich atme das nicht dauernd aus meinen Poren. Ich bin immer nur gestresst und habe meinen Terminkalender und meine To-Dos und sage, Mist, irgendwas läuft völlig falsch. Und dann kann man natürlich immer sagen, ja, die Situation in der Gemeinde ist gerade so schlimm und die Situation in Berlin ist so schlimm und warum kommen nur so wenige zur Gemeindebibelschule? Das ist das, was mich immer wieder anzeckt. Aber dann denke ich zurück, dass es immer wieder in der Gemeinde, und zwar damit meine ich in der Kirche Gottes oder im Volk Gottes, von Anfang an gab es eigentlich mehr schlechte Zeiten als gute Zeiten. Wenn wir uns mal nur die Geschichte Israels angucken bis heute, also bis zu dem Buch, in dem wir jetzt sind, Samuel, merken wir eigentlich, ist da nichts Großes, Großartiges. Und wenn wir die Könige durchgehen werden jetzt in den nächsten Monaten, ja, da gibt es tolle Könige, Josia, Hiskia und so weiter. Und es gibt auch massenweise Jahre, Jahrzehnte, wo alles nur am Brachliegen ist. Aber dann sehe ich solche Leute wie Ruth, dann sehe ich Leute wie eine Hanna, die Mutter von Samuel, dann sehe ich Samuel, einzelne Menschen, die sagen, auch wenn um mich herum Chaos ist, ich werde meinem Herrn treu sein. Auch wenn es geistlich nicht gut bestellt ist, werde ich nicht irrelang darüber jammern, sondern ich werde versuchen, das, was ich tun kann, tun. Wir betrachten in unserer Gemeinde das Buch Daniel zurzeit. Geistlich doch eine Katastrophe. Die Heimat, das verheißene Land, liegt brach. Tempel kaputt, geplündert und kaputt. Die Mauern niedergerissen. Daniel selbst im Ausland, beim heidnischen König. Eigentlich eine blöde Situation. Eigentlich Loch buddeln, Kopf rein, Sand zuschütten. Kopf in Sand stecken und abwarten. Aber nein, der geht einfach seinen Weg, der Daniel und seine drei Freunde. Und das möchte ich euch ermuntert mitgeben, wenn wir uns mit solchen geschichtlichen Büchern beschäftigen. Bleibt bitte nie bei der geschichtlichen Betrachtung stehen. Das ist die Grundlage für das alles, was daraus folgt. Aber seid ermutigt und sagt, Mensch, ich möchte gern so ein Samuel werden. Oder ich möchte gern so ein Daniel werden. Ich war Daniel? Genau. Lasst euch dadurch ermutigen und nehmt andererseits auch den Trost, dass Gott über alle Jahrhunderte und Jahrtausende immer der Herr über die Situation war. Und dass, wenn es mich stört, wie meine Gemeinde gerade geistlich steht, oder wenn es mich stört, wie es um das Christentum in Berlin gestellt ist, dann stört das Gott auch. Aber Gott wird seinen Plan durchziehen. Gott wird zu seinem Ziel kommen. Und das entspannt mich. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber es entspannt mich ungemein. Zu sagen, ich bin auch nicht verantwortlich für alles. Ich bin erstmal verantwortlich für mich. Meine Familie, okay, aber erstmal bin ich verantwortlich für mich. Und da will ich treu sein mit den Kräften und den Möglichkeiten, die ich habe. Und dann habe ich vielleicht 3 Kräfte in der Art und 4 Möglichkeiten in der Art. Andere hat nur 2 und 3 Kräfte. Egal, aber versucht treu zu sein. Gott freut sich darüber, wenn Menschen sich ihm ausliefern und wird dann seinen Weg über diese Menschen auch gehen. Das wird nicht immer angenehm sein. Wir werden später uns Propheten angucken, die ganz schön leiden mussten unter ihrer Hingebung oder Hingabe. Aber lasst uns treu sein. So, Zeile 9. Im ersten Buch Samuel sehen wir, wie nun das Volk Israel einen Weg sucht, um aus diesem Chaos und dem Durcheinander ja ihrer Führungslosigkeit rauszukommen. Eigentlich hatten sie einen Führer, nämlich Gott, aber den haben sie nicht ernst genommen. Und dadurch ist Chaos entstanden. An jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Das ist genau die Situation, in der wir sind. So, was macht der Mensch, wenn er nicht auf Gott guckt? Na, er guckt auf die Menschen um sich herum. In diesem Fall auf die Welt und sucht sich dort seine Vorbilder, anstatt vor Gott niederzuknien und Buße zu tun. Wenn ich sehe, dass das, was Gott schafft, nicht in Ordnung ist, dann müsste ich doch Buße tun, überlegen, warum ist das nicht in Ordnung. Aber stattdessen tun sie nicht Buße, sondern gucken sich um, sehen bei den Nachbarvölkern, wow, die haben einen König und die gewinnen die Kriege. Ergo brauchen wir auch einen König. Das Volk Israel kommt nun zu einem König, das lesen wir in 1. Samuel. Und habt ihr einen Vorschlag, was wir auf die Zeile in 12 und 13 schreiben?
Monarchie.
Und wird Monarchie. Ich schreibe hier enttäuscht. Das Volk kommt zu einem König und wird enttäuscht werden. Wir werden nachher ganz kurz noch beleuchten, dass Saul ein stattlicher Mensch ist. Also das ist tatsächlich so ein Typ, wo man sagt, wow, echter König. Im Gegensatz zu David. Und das ist, Saul ist die perfekte Antwort auf das, was das Volk will. Wir wollen einen starken König, einen Vorzeigekönig, einen, der uns in den Kriegen anführt. Und Saul hatte militärische Erfolge. Aber Gott macht über diesen König, den er ja dem Volk auch gibt. Das ist ja das Spannende. Gott hat ja Saul ausgesucht. Er gibt dem Volk genau das, was sie haben wollen. Und sie merken, nee, das Äußere ist es nicht. Wir bräuchten eigentlich einen König, der anders ist. Und den kriegen sie dann mit David. Aber erstmal müssen sie durch diese Enttäuschung hindurch. Im zweiten Buch Samuel wird dann ausgeführt, wie ein Gott hingegebener Mann König wird und auch dieser mit der Sünde kämpfen muss. Gott segnet aber sein Volk durch diesen fehlerbehafteten, also sündigenden Mann. Also wenn ihr nächstes Mal gefragt werdet, wir machen dann die Reihe wieder, fangen aber natürlich nicht bei dir an. 1. Samuel, geistliches Chaos. Das Volk wünscht sich einen König, Gott gibt ihnen diesen König, ein stattlicher Mann, der aber geistlich nicht auf Gott ungeteilt ausgerichtet ist und deswegen wird das Volk enttäuscht. 2. Samuel, ein Gott hingegebener Mann, übernimmt das Königtum und Gott segnet Israel durch diesen Mann. Ich brettere voll alle über alle Details weg, das ist die ganz grobe Linie. Schaut euch die Gliederung bitte mal an, ab Zeile 17. Nochmal die Wiederholung. 1. und 2. Samuel waren in der hebräischen Bibel ursprünglich ein Buch. Ist jetzt nicht weiter spannend, aber es ist auf jeden Fall, habe ich mich deswegen mal getraut, die Gliederung für beide Bücher untereinander zu schreiben. Wir haben zuerst den Übergang von Richtern zum König. 1. Samuel 1 bis 15. Dann haben wir Davids Aufstieg. Und Sauls Abstieg, das heißt, David kommt natürlich schon in 1. Samuel vor, aber eigentlich ist es mehr die Geschichte von Saul. In 2. Samuel steigt dann David zum König von Juda auf und herrscht über ganz Israel. Das ist dann das ganze Buch. Wir gehen in Details gleich nochmal drauf ein, ab Kapitel 2. Ich bin auf der nächsten Seite, Zeile 40. Was im ersten Absatz steht, hatte ich schon gesagt. Wir sind in der Zeit der Richter. Es herrscht ein politisches und geistliches Durcheinander. Dem Volk fehlte, Zeile 42, jegliche politische und geistliche Führung. Wobei ich nochmal zu erinnern geben möchte, eigentlich stimmt das nicht. Das hatte ich auf der vorigen Seite nochmal hingeschrieben extra, schreibe es jetzt nicht jedes Mal. Eigentlich hatten sie die Führung, nämlich Gott. Gott wollte mitten unter ihnen wohnen. Aber niemand hat sich darum geschert. Und deswegen waren sie praktisch ohne Führung. Auch die Großmächte des alten vorderen Orients, die Assyrer, die Babylonier, die Hethiter und die Ägypter, befanden sich in einer Phase des Niedergangs und stellten aktuell für Israel keine Bedrohung dar. Doch Israels unmittelbare Nachbarn stellten immer ein potenzielles Problem dar. Vor nicht allzu langer Zeit waren die Philister hinzugekommen, ein Volk indoeuropäischer Abstammung, das sich entlang der Küste Judas angesiedelt hatte. Wenn sich Gottes Volk mit den Philistern und anderen im Krieg befand, stand es vor einer wichtigen Frage. Wie konnten die Israeliten eine einheitliche Front gegen ihre Feinde bilden? Stellt euch mal vor, wir hätten keine Bundesregierung, keinen Bundespräsidenten, kein Bundesverfassungsgericht. Wir hätten all dieses Bundesmäßige nicht, sondern nur die Bundesländer. Ich weiß nicht, wie weit ihr mit den Diskussionen im Bundesrat vertraut seid, vermutlich nicht so. Aber da steht jedes Bundesland für seine eigenen Interessen. Die Bayern und Wovereit. Und so ähnlich darf man sich das vorstellen. Ja, da waren die Stämme und jeder guckte natürlich erstmal auf sich selbst, dass es ihm gut geht. Und dann kamen die Philister irgendwo angeflitzt und Benjamin hatte vielleicht ein Problem und da hat der andere Stamm gesagt, ja, wir haben auch unsere Sorgen, mach mal. Da war keine Einheit da. Und deswegen dieser Ruf, Auweia, wir müssen uns irgendwie vereinigen. Und anstatt auf Gott zu kommen, anstatt Buße zu tun, anstatt die Priester zu töten, die nur sündhaft leben und richtige Priester zu berufen, nein, sie wollen einen König haben. Also, Zeile 50, das erste Buch Samuel schildert, wie Israel dieses Problem löste. Es krönt einen König. Letzter Hinweis zu den Einleitungsfragen. Warum heißt das Buch Samuel? Wir wissen es nicht. Also wir vermuten, dass Samuel nicht unbedingt der Verfasser ist, sondern dass das Buch einfach nach dem benannt wurde, der weite Strecken des Buches oder der beiden Bücher die Hauptperson ist. Das Buch selbst sagt nicht, wer es geschrieben hat. Aber auf jeden Fall verfügt der Autor über gute Informationen zu den damaligen Zeiten, war vermutlich sogar ein Augenzeuge. Es ist nicht umstritten, das Buch, so viel auch noch. Es gibt ja manche Bücher, wo man sagt, ob das so echt ist. Aber das ist überhaupt nicht umstritten, das Buch. Es ist ein Geschichtsdokument. Der Anfang von 1. Samuel ist manche einem noch bekannt, weil es sehr plastisch ist. 1. Samuel 1 tritt eine Frau in Erscheinung. Sie heißt wie? Hanna. Was ist Hannas Problem? Das ist das erste Problem. Sie kriegt keine Kinder, obwohl sie eigentlich im gebärfähigen Alter wäre. Und was ist das zweite Problem?
Wenn man dann noch eine Frau und sie kriegt Kinder.
Genau. Irgendwann werde ich mich mit der Frage beschäftigen, viel Ehe in der Bibel und nicht. Ist nicht ganz so einfach. Wir sind ja alle monogam orientiert, hoffentlich. Ist aber schwierig in der Schrift, das zu greifen. Ja, weil hier sehe ich, Elkanah hatte Hanna und Peninna heißt die andere, glaube ich. Aber auf jeden Fall, die meisten Mehrehen haben immer zu irgendeinem Zoff geführt. Also ich weiß nicht, was wir theologisch sagen können zu dem Thema Einehe oder Mehrehe, aber praktisch und seelsorgerlich rate ich deutlich davon ab, weil die wenigsten Vielehen, zumindest die in der Bibel, waren wirklich gut. Und hier haben wir mit Hanna und Peninna den wunderbaren Fall, dass Peninna nämlich Kinder kriegen kann. Und es genießerisch ihrer Hanna aufs Butterbrot schmiert. Immer so schön, wo ist die Wunde? Ha, da legen wir mal den Finger rauf und drehen richtig. Und das ist eine richtige Seelenlast. Und ich weiß nicht, was schlimmer ist, die Unfruchtbarkeit oder dieser Psychodruck, der dahinter steckt. Was macht sie? Sucht sich einen König? Nein. Sie betet. Sie legt sogar Gelübde ab und hin und her. Und Gott erhört. Sie wird schwanger und gebärt den. Das heißt, Gott hat wieder mal gesehen, im Volk ist Chaos und er geht wieder mal den langen Weg. Das hat er bei Mose schon mal getan. Ich habe euer Geschrei, eure Klagen gehört, ihr Sklaven in Ägypten. Und ich kümmere mich drum. Und was passiert? Mose wird geboren. Es vergehen erstmal 40 Jahre, bis da irgendetwas passiert. Dann vergehen nochmal 40 Jahre, bis richtig was passiert. Also Gott sieht Situationen und Gott handelt, aber die Zeitschiene ist deutlich gedehnter, als wir uns das wünschen. Samuel wird geboren, Samuel wird groß, aber wo wird er groß? Lauter? Bei Eli. Wer ist denn der liebe Eli? Ist er ein lieber Eli oder ist er nicht so lieber Eli? Wir machen jetzt Kinderstunde für Lorena. Ist er so lieb? Klaus? Okay, wunderbar. Also, Eli ist erstmal einer, der schon Gott noch achtet. Hat zwei Söhne, die achten Gott nicht, sondern haben ihren Beruf, sie sind ja auch Priester, dazu benutzt, um von dem Opfer, was gegeben wird, für sich zu nehmen und von den Frauen, die die Opfer darbringen, diese auch für sich zu nehmen. Sie treiben Unzucht und das ist ganz schön hart. Aber, wie Klaus eben angedeutet hat, Eli kriegt das mit. Ich habe jetzt nicht mehr genau die Formulierung im Hinterkopf, es steht, in der Elberfelder Bibel steht das so süß formuliert, tut doch sowas nicht. Oder so ähnlich ist die Formulierung so, ach bitte, bitte nicht machen. Hallo, da passiert wirklich ganz Schlimmes im Tempel und er, ach bitte, bitte nicht. Also er ist vielleicht schwach, kraftlos oder hat doch nicht mehr den geistlichen Durchblick. Das kann ich nicht sagen, Ende. Heike.
Mhm. Und das wäre Samuel niemand vor, zumindest nicht in der Kinderstunde. Es wird immer nur Eli vorgeworfen.
Ein Feindbild reicht.
Ja, weil es nicht erzählt. Genau, das ist drin.
Und dadurch wird er eigentlich der Ausgangspunkt, dass sie zum König kommen. Weil die Söhne von Samuel verraten.
Selbst die Söhne, will ich formulieren, selbst die Söhne von Samuel. Mhm. Gut, von daher nehmen wir es einfach mal als Ergänzung. Nicht nur die Eli-Söhne sind schlecht. Keiner hat auf Samuel gehört. Das ganze Volk hat nicht auf Samuel gehört. Von daher, er konnte erzählen, was er wollte. Ist wie dein Job hier in der Gemeinde, Volker. Ist eigentlich kein Unterschied. Ne? Also das ist die Situation, in der wir starten. Wir lesen davon, dass Samuel geboren wird, bei Eli aufwächst und dann auch von Gott berufen wird. Ein anderes großes Thema, was im 1. Samuel vorkommt, ist das Thema der Bundeslade. Versuchen wir mal zusammenzufassen. Was ist die Bundeslade eigentlich? Wo kommt sie her? Was ist drin? Was ist sie? Was wissen wir darüber? Lauter, hey?
Da ist Manna drin.
Da ist Manna drin?
Ja.
Okay. Was ist noch drin? Also wir brauchen die Mikrofone irgendwie. Oder müsst deutlich lauter reden. Ich verstehe es nicht.
Gesetzestafeln.
Die Gesetzestafeln. Die Mose. Die erste Version oder die zweite Version?
Es muss die zweite gewesen sein, aber die erste kaputt
war. Danke, du bist nicht reingefallen. Wunderbar. Okay. Die zweite Version ist drin.
Die Trümmer auch mitgenommen.
Was noch? Der Stab. Wessen Stab? Mose Stab. Was war an dem so besonders? Machen Sie eine typische Handbewegung, Tonk. Man schlägt auf Wasser, man schlägt auf Felsen, manchmal legal, manchmal illegal. Aber das war schon so ein bisschen der Ausdruck, wie Gott über Mose oder durch Mose das Volk geführt hat. Wunderbar. So, und die Bundeslade selbst, was wissen wir darüber?
Der geblüht hatte? Ich glaube nicht, der Mose-Ding.
Stimmt. Sehr schön. Wunderbar, danke. So, und die Bundeslade selbst? Wie darf man sich die vorstellen? So eine Kiste? Ohne Aufschrift? Also, da waren zwei Cherubim drauf. Cherubim ist schon die Mehrzahl. Cherub ist die Einzahl. Also Cherubime wäre doppelt gemoppelt. Also zwei Cherubim waren drauf. Mhm. Wie wurde sie transportiert?
Mit Stäben.
Sie wurde mit Stäben transportiert. Warum mit Stäben? Weil man sie nicht anfassen darf. War sehr heilig. Wo stand sie dann, wenn sie irgendwo mal stand und nicht durch die Gegend geschleppt wurde? Im Heiligtum? Im Allerheiligsten? Okay. Okay, reicht jetzt mal als Beschreibung. Richtig? Und selbst wenn sie droht runterzukippen, darf man sie nicht auffangen. Das ist eine Geschichte, mit der ich immer noch rätsle. Ja, und ist faszinierend, ne? Ja, ich sage auch, das ist eine Geschichte, mit der ich knabbern muss, aber es illustriert die Heiligkeit Gottes und unser Pragmatismus. Naja, wenn das Ding auf den Boden kracht, das ist doch blöd, aber ich erkenne zumindest Gottes noch heiliger, als ich es in meinen Denkmustern hinkriege. Gut, diese Bundeslade spielt auch in 1. Samuel eine große Rolle. Die Philister, Zeile 68 bin ich jetzt, die Philister bewohnten den wichtigen internationalen Verkehrsweg von Mesopotamien und Syrien nach Ägypten entlang der Mittelmeerküste Judas. Um Israel aufzuteilen, lagerten die Philister bei Afek und wollten gen Osten, für euch so lang, vorstoßen. Die Israeliten wollten dem wehren und versammelten ihr Heer bei Eben-Esam, ca. 3 Kilometer östlich von Afek, und sie verloren ihre erste Schlacht. Also nochmal optisch dargestellt, wenn ich den Beamer hätte, würde ich es euch in der Karte zeigen. Hier unten ist Ägypten, hier ist jetzt mal ganz grob Israel, meine Hand ist leider nicht ganz geografisch geformt. Und die Philister haben halt an der Küste gewohnt und haben dann versucht, während hier Israel ist, einen Schnitt zu machen. Ja, und das ist die Schlacht, von der jetzt hier die Rede ist. Und die erste Schlacht verliert Israel. Haha, was machen wir, wenn wir die Schlacht verlieren? Wir könnten ja die Bundeslade benutzen. Und zwar schon in einer gewissen abergläubischen Manier. Sie nehmen bei der nächsten Schlacht die Bundeslade mit, waren aber in ihrem Herzen Gott immer noch fern. Das ist der entscheidende Punkt. Sie haben nicht etwa auf Gott vertraut und Buße getan über die Sünden, sondern sie haben einfach das Maskottchen mitgenommen. Und deswegen schreibe ich abergläubische Manier. Gott wollte der Retter sein, und zwar selbst, und nicht nur diese Kiste, die ja eigentlich selbst erstmal nur Material ist, sondern sie war ja so eine Art Repräsentanz für Gott. Und Gott will sich aber nicht durch eine Kiste abbilden lassen. Ihr seht, ich baue schon vor zum Block Ethik, macht ihr kein Bild oder Abbild. Er wollte sich nicht durch ein Bild vertreten lassen, durch eine Kiste, sondern er selbst wollte der Retter sein. Und deswegen lässt er es nicht zu, dass diese Bundeslade zum Maskottchen oder gar Götzen verkommt. Also, im Ergebnis verliert Israel die Bundeslade und die Philister bekommen sie als Beute. Die Philister transportieren die Bundeslade nach Aschdod und stellen sie dort in den Tempel ihres Gottes. Das ist wieder gut zu erklären und das ist sehr anschaulich. Diese scheinbar wirkungslose Bundeslade hat ja den Sieg nicht bewirkt. Gott macht damit Interessantes. Die Philister haben nur Probleme mit der Bundeslade. Das Götzenbild Dagon fällt herab und muss der Bundeslade huldigen. Dann schlägt Gott Plagen, Beulen und Mäuse über die Bewohner von Aschdod und ihre ganze Region. Gottes Gericht dauerte 6 Monate an, wobei die Plagen überall dort auftraten, wohin die Philister die Bundeslade sandten. Schließlich haben die Philister aufgegeben. Für sie war das ja eigentlich nicht wichtig, dieses Objekt. Es war ein Objekt des Sieges über Israel, aber sie hatten natürlich gar keine religiöse Zuneigung zu dieser Bundeslade. Von daher haben sie aufgegeben und haben versucht, die Bundeslade nach Israel zurückzuschicken. Und das war auch nicht ganz so einfach, da hat es auch einige Schwierigkeiten gegeben. Am Ende wurde die Lade nach Kirjat Jearim gebracht, wo sie dann 20 Jahre lang blieb. Nachdem Israel später auf das Mahnen Samuels hin Buße von ihrem Götzendienst tat und mit ganzem Herzen zu Jahwe zurückkehren wollte, befreite Jahwe dann auch von den Philistern. Und Israel konnte verloren gegangenes Land zurückerobern. Jetzt, wo ich Pause mache, bist du leise, Niklas. Also du bist echt süß. Weißt du? Ja, ich habe auch kein Problem damit. Also entspann dich. Also Im Notfall dreht Dieter an seinen Schiebern und macht mich noch lauter. 88. Sauls? Also da ist ein S zu viel. Saul wird der erste König von Israel. Samuel war, wie wir vorhin gesehen haben, ein Mann Gottes und ein guter Führer. Das Volk machte es ihm aber nicht nach, sondern war weit von Gott entfernt. Und diese Entfernung von Gott drückt sich in mehreren Punkten aus. Erstens fürchtete es sich vor den sie bedrohenden Völkern, insbesondere den Philistern. Zweitens, es fragte nach einer zentralen Leiterfigur im Kampf gegen diese Gegner. Und sie sahen auch, dass ihre Nachbarvölker von Königen regiert wurden und wollten auch einen König. Gott willigte in diesen Wunsch ein und überstimmte dabei Samuel, der die Gottesferne in diesem Wunsch durchaus erkannte. So, das war ein komplizierter Satz. Ich setze mich hin und wir denken nochmal drüber nach. Also, dass sie Angst haben vor den Philistern, klar. Wer nicht auf Gott vertraut, muss Angst kriegen vor Bedrohungen. Sie gucken sich um und sehen, alle haben König, ich will auch einen König haben. Auch ein Ausdruck von Gottesferne. Dann kriegen sie einen König. Fadenriss. Genau. Und Samuel merkt, dass dieser Wunsch völlig falsch ist. Und Gott sagt zu Samuel, nicht dich haben sie verworfen, sondern mich. Offensichtlich hatte der liebe Samuel auch ein kleines Ego-Problem an der Stelle. Das meine ich jetzt ganz liebevoll. Und da gucke ich auf Leute, die führend irgendwo tätig sind. Ja, dass wenn die Gemeinde, heutige Wortwahl, wenn die Gemeinde Ideen hat, die nach unserer Ansicht vielleicht nicht biblisch sind, dann stehen wir als Leiter natürlich immer in der Frage, haben wir vielleicht auch ein Ego-Problem an der Stelle. Gott sagt zu Samuel, sie verwerfen nicht dich. Warum sagt Gott das? Ja, weil Samuel offensichtlich an der Stelle merkt, ich versuche dieses Volk zu führen und sie folgen mir nicht. Mist. Und das kenne ich aus meinem eigenen Führungsauftrag, dass ich sage, ich versuche zu führen und kein Schwein folgt. Was ist jetzt Sache? Also das ist das, was ich versuche jetzt zu übertragen. Und Gott sagt, Samuel, um dich geht's gar nicht. Obwohl es inhaltlich stimmt, dass sie dir nicht folgen. Du predigst und redest und mahnst und keiner reagiert. Aber in Wahrheit, ich sag dir, was die Wahrheit dahinter ist. Die Wahrheit ist, sie haben mich verworfen. Und das ist das entscheidende Problem. Und von daher, wer irgendwo tätig, leitend tätig ist, steht in diesem blöden Spannungsfeld, das Gott aufbaut, dass wir auf der einen Seite Fehler machen als Leiter und deswegen es sein kann, dass Leute uns auch nicht ganz so vertrauen, wie wir es wollen, aber auch noch diese andere Komponente hinzukommt, vielleicht gehorchen sie dir nicht oder folgen sie euch als Ältestenschaft deswegen nicht, weil sie eine gestörte Beziehung zu Gott haben. Aber das sagen sie nicht, dass sie eine gestörte Beziehung zu Gott haben, sondern sie machen es an dir als Person fest. Das hat man schon bei Israel, das ist nichts Neues. Mose. Ja? Immer haben sie gegen Mose gemurrt. Aber eigentlich war es nicht Mose, der hat nur ausgeführt, was Gott gesagt hat. Wir gehen jetzt dahin. Wir führen jetzt diesen Krieg. Aber sie haben immer gegen Mose gemurrt. Aber eigentlich war es nicht Mose als Person, die das Problem war, sondern dass sie Gott nicht vertrauen wollten. Was ich jetzt aber spannend finde, ist, dass Gott auf diesen falschen Wunsch eingeht. Samuel sagt, es ist völlig falsch, dass wir einen König haben wollen. Das machen wir doch nicht, oder Gott? Und Yahweh sagt, doch, wir machen's. Es gibt so einen blöden Spruch, Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Ich finde den Spruch schwierig, weil ich nicht verstehe. Beziehungsweise ich ahne, es gibt mehrere Interpretationsweisen dieses Spruchs. Kommt zum Glück nicht in der Bibel vor, von daher muss ich es nicht endlich verstehen. Aber ich merke, dass Gott hier sagt, okay, ihr wollt diesen Weg gehen, es ist der falsche Weg. Aber ich gehe ihn mit. Jetzt mal etwas modern ausgedrückt, machen wir das Spiel mal. Wir spielen mal eine Runde nach euren Regeln. Am Ende machen wir eine kleine Analyse. Und dann werden wir mal sehen, wer der bessere Chef ist. So wirkt auf mich die Situation, in der wir hier sind. Worauf ich hinaus will, und ich hoffe, ich hänge euch nicht völlig ab. Wenn ihr in euren Gemeinden Sachen besprecht und beschließt und ihr von der Bibel her den Eindruck habt, nee, das ist nicht das Richtige, was wir da beschließen. Das ist nicht nach Gottes Gedanken. Ich will jetzt gar nicht urteilen, ob ihr Recht habt oder die Gemeinde Recht habt, nur die Situation beschreiben. Ja? Ihr merkt, da wird was durchgezogen und ihr habt ein geistlich großes Bedenken. Ihr könnt das vielleicht sogar von der Schrift her begründen. So wie Samuel es begründen konnte. Dann kann es sein, dass Gott diesem Weg, der da beschlossen wurde, zustimmt. Also sagt, okay, dann machen wir das so. Hat Saul militärische Erfolge für Israel bewirkt? Ja oder nein? Ja. Wunderbar. Samuel, du alter Nussknacker. Wir haben dir gesagt, wir brauchen einen Führer. Wir wollen einen König, weil wir in kriegerischen Situationen Angst haben, dass wir sonst nicht gewinnen. Du wolltest nicht, aber wir haben uns durchgesetzt. Wir haben einen König. Sieh dir die militärischen Erfolge an. Offensichtlich, und ich rede jetzt ironisch, ja, offensichtlich am Ergebnis können wir erkennen, dass der Weg richtig war. Und ist es so offensichtlich? Nee. Und das macht das ganze Zusammenleben als Menschen so sauschwer. Ja? Ich nehme einen Eimer Wasser, halte ihn über Helen und drehe ihn um. Helen wird nass. Das ist eine ganz klare Kausalität, ein ganz klarer Zusammenhang. Drehen des Wassereimers, nasse Helen. Hätte Bonbons nehmen sollen, das hätte besser gefallen. Ne? Oder Schokoriegel, Katja? Ja. Man kann dummerweise, an dem das etwas funktioniert, nicht ableiten, dass das, was man sich vorgenommen hat, auch heilig und recht war in Gottes Augen. Nehmt das einfach mal so als Erkenntnis mit. Das ist kein Beweis. Das heißt nicht, dass alle Beschlüsse, die Gemeinden jemals treffen, immer falsch sind. Das meine ich auch nicht. Aber dieses, lass es uns probieren und wenn es klappt, dann war es richtig. Nee, das ist eine völlig falsche Philosophie. Und das klingt für euch vielleicht total theoretisch. Es gibt davon tausende Bücher in der ganzen Welt zu diesem Thema. Ich bringe euch ein Beispiel aus der Ethik. Seid ihr auch neugierig, was da gerade abgeht? War es Brief? Volker, klär uns auf. Spannungsbogen? Krass. Gut. Aber immerhin kannte jemand den Geheimweg. Cool. Also. Ich wollte euch ein Beispiel aus der Ethik bringen. Thema Sterbehilfe. Euthanasie ist das Fremdwort. Seit Jahrzehnten gibt es da eine große Lehre, die sagt, sehr vereinfacht dargestellt, wir müssen überlegen, was bringt dem Menschen was. Und wenn eine Handlung ist ein Weg, eine Handlung ist dann gerechtfertigt, wenn am Ende was Gutes bei rauskommt. Also wenn jemand an der Maschine hängt, sehr alt, sehr krank, und wir diese Maschine abschalten, dann ist der Mensch von seinem Leiden befreit und dann ist es eine richtige Entscheidung gewesen, ihn sterben zu lassen. Und ich glaube, dass auf dieser Ebene momentan noch alle sagen würden, ja, da ist was dran. Weil eine Maschine am Ticken ist, die den Menschen künstlich am Leben erhält. Und wenn irgendjemand sagt, na, der Mensch hat gar keine Chance weiterzuleben, schaltet man die Maschine ab, dann ist er halt gestorben. Was ist aber, wenn jemand nicht an der Maschine hängt, sondern gerne sterben möchte? Und man sagt, naja, wenn er das gerne möchte, dann tun wir ihm ja einen Gefallen. Und dann kriegt er die Pille oder die Spritze oder was auch immer. Und dann stirbt er. Und weil der Mensch das wollte, ist es richtig. Dann fangen wir an zu zucken vielleicht. Und dann sagt man sich, naja, jemand, der nur noch im Krankenhaus liegt oder zu Hause rumliegt, aber eigentlich gar keinen Ergebnisbeitrag für die menschliche Produktivität leistet, das ist kein Witz, was ich jetzt erzähle, ja, der einfach nur noch alt und zu Hause ist und nichts mehr beiträgt für die Gesellschaft, das ist eigentlich, wie bitte? Nur noch Rente kassiert, genau. Das ist eigentlich gut für die Gesellschaft, wenn wir solche Menschen nicht lange leben lassen. Da findet man Wörter, aber im Ergebnis heißt es am Ende immer, derjenige soll sterben. Das ist doch gut für die Gesellschaft. Bei unseren angeknacksten Sozialsystemen, und ich bin garantiert kein Freund von bester Welle, ja, also ich rede hier nicht blau-gelbe Reden nach, ich sage allgemein, bei den angeknacksten Sozialsystemen könnte vielleicht der eine oder andere sagen, stimmt. Und es gibt dummerweise Ethiker, die genau das sagen. Und was am Lebensende jetzt schon seit langem akzeptiert ist, wird jetzt nach vorne an Lebensanfang gepackt. Ja, da wird eine Prädiagnostik gemacht, also bevor das Baby richtig ausgebildet ist, merkt man, oh, da könnte eine Fehlbildung sein im Gehirn, am Körper, wie auch immer. Das arme Kind wird ja nur behindert auf die Welt kommen. Die armen Eltern, die sich dann damit auseinandersetzen müssen, ein behindertes Kind mindestens 20 Jahre lang pflegen zu müssen. Warum machen wir es nicht einfach weg? Wegmachen. Schöne Formulierung für ermorden. Weil es bringt doch nichts. Und wir tun doch etwas Gutes den Eltern. Und auch dem Kind tun wir doch was Gutes. Es ist doch kein würdiges Leben als Behinderter. Und da merkt ihr, wie plötzlich, also das kann man immer weiterführen, das ganze Thema, wie diese Frage, heiligt der Zweck die Mittel? Oder ist das die Bewertung des Resultates, ist das, hat das Einfluss, die Bewertung des Resultates, kann uns das erklären, ob der Weg, den wir einschreiten, ob das richtig ist? Diese große ethische Frage ist tatsächlich aktiv. Jeder Ethiker in der Welt, Ethik ist ja kein christliches Thema, jeder Ethiker schlägt sich mit solchen Fragen rum. Und jede Frau, die irgendwann schwanger wird und zu ihren ersten Voruntersuchungen geht, hat diese Fragen, was ist, wenn jetzt bei der Untersuchung irgendwas festgestellt wird? Ja, oder wenn du schon ein behindertes Kind hattest und das zweite kommt, also wächst gerade im Mutterleib, da sind Fragen, die hochkommen. Und ich will einfach nur sagen, es ist nicht nur ein rein christliches Thema, was wir in der Gemeinde berücksichtigen müssen, sondern es ist tatsächlich ein sehr dominantes Thema. Und meine Antwort heißt tatsächlich, um jetzt mal dieses Thema auch abzuschließen, ich bin ja völlig vom Faden abgewichen, steht ja nichts im Skript. Meine Antwort heißt, nein, wir sind nicht Herren über das Leben. Wir haben nicht die Entscheidungsgewalt über das Leben. Nicht fremdes, nicht unser eigenes Leben. Das werde ich nochmal genauer ausführen, wenn wir das Gebot, du sollst nicht töten, betrachten. Ich würde es übersetzen, du sollst nicht morden. Da werden wir nochmal genauer drauf eingehen und werden uns auch mit der ganzen Abtreibungsthematik auseinandersetzen, in praktische Theologie an dem Tag. Wir haben von Gott nicht die Macht bekommen, über Leben zu entscheiden. Nicht über das eigene, also die sogenannte Selbsttötung ist auch ein Selbstmord. Das dürfen wir nicht, genauso wenig wie wir ungeborenes Leben töten dürfen oder scheinbar nutzloses Leben. Darüber haben wir das Recht einfach nicht. Was für lebensverlängernde Maßnahmen anbetrifft, da merke ich, okay, das ist ein Thema, wo ich mich noch nicht entschieden habe. Ist es gut, den komatösen Patienten 10 Jahre lang im Koma zu lassen? Ist das sinnvoll, weil da ist die Maschine verantwortlich dafür, dass er noch lebt? Im Grunde genommen habe ich Gott ein Stück weit eingeschränkt in seinem Handeln. Aber das Thema muss ich ausklammern. Zurück auf Samuel. Sie wollten einen König und der König war erfolgreich. Das heißt aber überhaupt nicht, dieser Erfolg vom König heißt nicht, dass es richtig war, sich einen König zu wählen. Und wenn ihr in der Gemeinde oder in eurem praktischen Leben vor solchen Fragen steht, man kann am Ergebnis selten die Richtigkeit des Weges ableiten. Hallo. War unten abgeschlossen, ja? Okay. Zeile 96. Damit beginnt dann ein neues Kapitel in der Geschichte Israels. Eine menschliche Zentralregierung wurde eingeführt, die wurde gegen eine Monarchie getauscht. Was würden wir auf die Linie schreiben? Theokratie. Also wie Demokratie hinten, aber vorne T-H-E-O. Theos ist Gott. Theokratie wurde gegen eine Monarchie getauscht. Samuel ist gehorsam und salbt Saul zum König. Obwohl dieser Saul am Anfang ganz passabel wirkt, war er nicht ungeteilt auf Gott ausgerichtet. Drei Beispiele. Wenn nötig, griff Saul nach dem Priesteramt. Samuel. Zeile 102, das letzte Saul muss ein Samuel werden. Saul hatte nicht die von Samuel konkret geforderte Geduld. Und opferte selbst, um das Volk zu beruhigen. Auch wieder so ein Ding. Pragmatismus nennt man das. Ist jetzt nötig, was zu machen? Wir machen es. Ich übergehe zwar ein Gebot Gottes, aber ich mache jetzt einfach, das ist jetzt nötig. Hat nicht funktioniert. Saul sprach ohne Geheiß Gottes einen Fluch gegen jeden aus, der irgendetwas aß, ehe Israel den Sieg errungen hatte. Die Leute hatten aber so starken Hunger, dass sie zu der Sünde verführt wurden, Fleisch mit Blut zu verzehren, nachdem die Schlacht gewonnen worden war. Und Saul ignorierte die Anweisungen Gottes hinsichtlich der Amalekiter. Statt wie befohlen, alles Eroberte zu vernichten, verschonte er die besten Tiere der Herden, um sie dem Herrn zu opfern. Das ist doch ein gutes Ziel, oder? Dem Herrn Opfer bringen ist doch eine tolle Sache. Aber er verstieß gegen ein klares Gebot. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. All meine Rede von eben. Ja? So fromm ein Opfer aussehen mag, wenn es mit Ungehorsam gepaart ist, erregt es den Zorn Gottes. Das daraus resultierende Mahnen des Propheten schlägt Saul in den Wind. Ergebnis: Gott verwirft nach der Zeit der Geduld Saul als König. David steigt auf. 115. Der militärische Erfolg Sauls stand also im Widerspruch zu seinem Gehorsam gegenüber seinem Befehlshaber Yahweh. Deshalb wurde Samuel von Gott beauftragt, einen nächsten König zu salben: David, den Hirtenjungen aus Bethlehem in Juda. Nach der Salbung wird David zunächst ein unscheinbarer Hofmusiker. Aber auch in dieser Funktion wird er bereits zum Segen für Saul und dessen Untergebenen, da er es mittels seiner Musik schaffte, Sauls Temperament zu besänftigen. Berühmt ist der Kampf des jungen David, der mit lächerlichen Mitteln den gotteslästerlichen Goliath besiegt. Nicht Davids sorgfältige Vorbereitung auf den Kampf, sondern sein Glaube und Gottes Handeln entscheiden den Kampf und lassen ihn zu einer Riesenblamage für die Philister werden. Sprichwörtlich bis heute. David gegen Goliath. David kämpft aber auch gegen Saul. Dieser Sieg von David und die Liebe des Volkes zu David erregt die Eifersucht und den tödlichen Zorn Sauls. Zeile 126, die Eifersucht. Ihr seht, ich komprimiere extrem. Interessant ist zu beobachten, wie die Beziehung von Sauls Sohn Jonathan zu David beschrieben wird. Ich muss das kurz vor Augen stellen. Saul hat einen Sohn, der heißt Jonathan. Wenn Saul irgendwann nicht mehr König ist, wer wird König? Jonathan. Jonathan kriegt mit, da ist dieser David. Samuel hat ihn gesalbt. Das heißt nicht, er ist König, er wurde erstmal gesalbt. David ist erfolgreich. Gott ist mit ihm. Und jetzt steht auch Jonathan in dieser Spannung der Eifersucht. Eigentlich bin ich doch der Thronfolger, wenn Papa irgendwann nicht mehr ist. Ich bin der neue König. Saul ist eifersüchtig auf David geworden und Jonathan ist nicht eifersüchtig geworden. Das zeichnet diesen Mann aus. Obwohl er der eigentlich nächste Thronerbe hätte sein sollen, ist er nicht eifersüchtig. Zeile 129. Obwohl David die Ehre und künftige Königsherrschaft erhielt, war der Thronerbe Jonathan nicht eifersüchtig, sondern wurde ein Freund Davids. Und das schon ab der Tötung Goliaths bis zum Lebensende.
Warum ist David viel
Warum hat Gott so lange gewartet?
Ja.
Also diese Salbung ist nicht die Königssalbung. Also im Sinne, dass dann rechtlich wir zwei Könige gehabt hätten. Saul war König bis zu seinem Tod. Und erst als Saul tot war, wurde in Hebron David zum König gesalbt. Also wir verstehen immer, Salbung ist gleich Einsetzung zum König, das ist es da nicht. Deutlich später. Warum? Warum hat Gott so lange gewartet? Warum hat Gott keinen kurzen Prozess mit Saul gemacht? Vielleicht ist es ein Vorbild, wie geduldig Gott mit Menschen grundsätzlich ist, dass er ihnen lange Zeit der Buße einräumt, immer wieder Ereignisse ins Leben stellt, damit er vielleicht einsieht, dass er nicht ungeteilt auf Gott ausgerichtet ist. Also ich würde es mal mit dem neutestamentlichen Begriff der Gnadenzeit überschreiben. Warum macht Gott diesem ganzen Erdball nicht einen Schluss?
Ja? Genauso könnte man fragen, warum ist David jetzt schon so früh gesalbt worden? Warum nicht erst 10 Jahre später, wenn es sowieso noch nicht war? War das ein besonderes Zeichen auch für alle?
Also ich denke auf der einen Seite, dass Gott einfach an der Stelle dokumentiert, zu sagen, ich habe Saul verworfen. Der Punkt ist erreicht, dass ich Saul verworfen habe. Sauls Königtum hat ein Ende. Das signalisiere ich mit dieser Salbung. Der Nachfolger steht schon in den Startlöchern. Das Zweite ist, da müssen wir jetzt nochmal nachgucken. Ich glaube, dass mit der Salbung dann auch eine Formulierung kommt, dass der Geist Gottes auf David war oder... Ja, ich glaube, dass das auch so ein deutliches Signal war. Also es ist nicht so, wie der Heilige Geist im Neuen Testament in den Gläubigen wohnt. Da gibt es so einen Unterschied zwischen AT und NT. Aber dass da ab dem Moment der Geist Gottes der David einfach viel geholfen hat oder überhaupt geholfen hat, all das zu vollbringen, was er dann vollbracht hat. Und dass die Salbung ein Stück weit das Äußerliche war für das, was dann innerlich durch den Heiligen Geist geschehen ist.
Also hier steht wörtlich, und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an,
ja.
Ich frage mich wirklich, ob das nicht doch schon eine Salbung auch zum König war. Denn, es geht vielleicht jetzt zu weit einfach.
Ja.
Aber weil im Kapitel 16 ja eigentlich der Auftrag steht, ein neues zum König zu sein.
Es ist interessant, dass David sich nicht traut, den Gesalbten Gottes, also Saul, anzurühren. Da läuft noch so ein Ehrfurchtsding mit bis zum Tod. Wenn als Saul nachher dann tot ist, also Ende 1. Samuel stirbt ja Saul, David ist traurig. Er ist nicht nur über Jonathan traurig, was jeder von uns versteht, ein guter Freund stirbt, sondern David ist sogar traurig über den Tod Sauls und die mehreren Situationen, die David hatte, wo er Saul hätte töten können mit Leichtigkeit, wo er dann nur so ein Schnipsel da abschneidet, um zu zeigen, ich hätte dich umbringen können. Das ist noch ein hoher Respekt. Ich glaube tatsächlich, dass diese Salbung noch nicht die Einsetzung zum König war. Ansonsten wäre er zweimal zum König eingesetzt worden, weil später in Hebron wird er ja tatsächlich nochmal zum König gesalbt. Ich kann mit beiden Lösungen leben, aber dann hätten wir tatsächlich zwei Könige parallel gehabt über Jahrzehnte. Ich glaube, es ist eher so eine vorbereitende Salbung gewesen. Ich habe dich erwählt. Und die juristische Einsetzung zum König kommt dann erst später. So, vielleicht ist das vergleichbar mit uns. Wir sind ja auch schon Bewohner des Himmels. Aber müssen hier immer noch Schnee schütten auf der Erde. Dieses nicht mehr ganz das Alte, noch nicht ganz das Neue, irgendwie so ein Zwischending. Vielleicht ist das eine Vorstattung, ich weiß es nicht. Also kommt mir zumindest bekannt vor.
Ein guter
Hinweis.
Anders gelebt hat,
ja.
Vorbildlich vielleicht.
Das ist ein guter Hinweis. Das erinnert mich an Mose, der vor diesem brennenden Dornbusch steht, ja, und sagt, okay, jetzt habe ich eine Riesenaufgabe. Was habe ich denn eigentlich in der Hand? Habe ich mir das nur eingebildet? Das ist halt dieser Dornbusch, der brennt, aber nicht verbrennt. Also ein kleines Wunder, was da geschieht, wo er etwas hat für sich. Ja, so wie David, der war ja, wir rennen im Skript schon tierisch voran, David hat ja überhaupt nicht mit der Sache gerechnet. Kein Mensch hat damit gerechnet. Der war auf dem Feld und alle Brüder sind vorgeführt worden und David hat man fast vergessen. Ja, wir haben da noch einen, aber der ist unwichtig. Von daher könnte das, was du sagst, völlig zutreffend sein, sagen, nee, das ist nochmal ein klares Zeichen auch für David. Denn er wird ja diese Jahrzehnte, bis er dann tatsächlich König, wirklich König wird, also juristisch König wird, werden ja schwere Jahre für ihn werden. Und vielleicht ist das auch ein Zeichen, nein, der Mann Gottes, Samuel, hat mich gesalbt. Wir waren eben bei Jonathan, 132. Die Versuche von Jonathan, zwischen David und Saul zu vermitteln, haben leider weiteren Zorn ausgelöst. Diesmal den Zorn des Vaters gegen den eigenen Sohn, der dann schlussendlich sogar um sein Leben bangen und kämpfen musste. Also dieser Hass in Saul wird immer doller. Saul wurde in seinem Hass gegen David und dessen Weggenossen fanatisch. Auch wenn wenn David Gnade übte, zweimal nutzte er die sichere Chance, den zornigen König zu töten, nicht. Saul war davon zwar beeindruckt, aber das linderte den Hass nur kurzzeitig. Das ist interessant, was man über Hass lernen kann an der Stelle. Schlussendlich verbündete sich David mit den Philistern. Also diese Klammer 27 heißt Kapitel 27. Ja? Aber das Vertrauen war nicht ausreichend stark. Misstrauen führte dann zum Bruch der Verbindung, was vermutlich auch ganz gut ist für die Karriere von David, weil die Israeliten das nicht so lustig gefunden hätten, wenn David seine Königsherrschaft mit Hilfe der Philister errungen hätte. Sauls letzte Schlacht, Kapitel 28 bis 31. Entgegen dem Gesetz Gottes befragt Saul eine Wahrsagerin, weil er Rat vom mittlerweile verstorbenen Samuel benötigte. Jahwe sprach nämlich nicht mehr mit Saul. Der Text klingt so, und ihr ahnt, dass ich, oder ihr merkt, dass ich mich hier so ein bisschen schwammig ausdrücke, der Text klingt so, dass Samuel tatsächlich erschien. Die Gestalt wird Samuel genannt und sie sprach sicher mit Samuels Autorität. Ich drücke mich an der Stelle, weil wir im Bibelkunde sind, vor der Frage, ist da wirklich Samuel erschienen? Wie funktioniert denn das, dass eine Wahrsagerin einen Toten erscheinen lässt, ist ja alles ganz aufregend und spannend, aber ich drücke mich vor der Antwort, weil ich mich A, nicht auskenne. Ich sage erstmal nur, die Geschichte geht erstmal davon aus, dass Saul das als Reden Samuels so verstand und die Geschichte beschreibt das auch so, aber ich kann mehr nicht sagen, weil die Stelle auch mehr nicht sagt. Aber ob Samuel war oder nicht, hat auf Saul überhaupt keinen Einfluss. Denn obwohl dieser Samuel den Tod als Ergebnis des Gerichtes Gottes ankündigte, zog Saul dennoch in den Kampf. In der ausweglosen Situation tötete Saul sich dann selbst und auch drei seiner Söhne, darunter der Freund Davids, nämlich Jonathan, starben. Der Satz ist sprachlich blöd, machen wir umformulieren. In 2. Samuel trauert David über den Tod nicht nur Jonathans, sondern auch Sauls. Wir bekommen einen deutlichen Eindruck von seiner tiefen Liebe und hohen Respekt für diese beiden Männer. Etwas, was manchen Ausleger verwundern lässt, warum David so lange an Saul hängt. Schon faszinierend. Also, wenn einer einen Grund gehabt hätte, Saul zu hassen oder zumindest zu sagen, endlich ist er tot, ich denke, es wäre David. Die Bibel kommentiert es nicht mehr. Sie sagt nur, dass er trauert. Sie sagt nicht, er trauerte zu Recht oder er trauerte überzogenermaßen. Da haben wir kein Werturteil. Wir nehmen es einfach als Geschichtsbericht und müssen dann überlegen. Aber ich finde es natürlich, wenn es von David heißt, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war, schon interessant. Liebet eure Feinde, sagt unser Herr. Und dann merke ich, okay, es gibt bestimmt Leute, von denen ich mir wünschte, dass sie sich deutlich entfernter von meinem Lebensraum aufhielten. Aber ist das wirklich die Haltung? David hätte sich das immer wünschen können mit Saul und er hat es nicht gemacht. Er hat auch nicht das an sich gerissen, dieses Recht, Saul zu töten. Vielleicht hatte er es sogar juristisch, das weiß ich nicht. Aber er hat es nicht getan, sondern er hat Gott handeln lassen. Und vielleicht ist es für uns auch gut, wenn wir in der Gefahr stehen, Menschen zu hassen. Wir kriegen das dann mit unserer christlichen Sprache irgendwie anders ausgedrückt, dass wir den ja nicht hassen, sondern nur sekundär lieben oder irgendwas. Aber David war ein Mann nach dem Herzen Gottes und er hat sogar diesen Saul geliebt und versucht, ihm Gutes zu tun. Und genauso handelt Jesus. Er hatte allen Grund, uns zu hassen und uns zu vernichten, aber stattdessen tut er Gutes für uns, übt seine Liebe aus. Also ich glaube, dass an diesen beiden Männern, David wie dem Herrn Jesus, uns ein dickes Stück abschneiden können, zumindest ich, Und wenn wir das nächste Mal Hassgefühle haben oder irgendwas in der Art, ja, suboptimale Begeisterung haben, dann sollten wir einfach an die beiden denken und sagen, ich will so werden wie David oder wie mein Herr. 2. Samuel. Da gibt es Leute, die sagen, dass 2. Samuel vielleicht gar nicht so sehr chronologisch, also der Zeit nachgeordnet ist, sondern thematisch. Dann könnte man sagen, dass die ersten 10 Kapitel den Segen Gottes für ganz Israel beschreiben, wenn der König gerecht wandelt. Und die Kapitel 11 bis 24 beschreiben, wie Gott Israel richtet, wenn der König von Gottes Wegen abirrt. Die sündhafte Bitte nach einem König war von Gott erhört worden. Saul hatte alles, was man sich äußerlich von einem König wünschte, aber nicht das, was Gott erwartet. Ein demütiges und gehorsames Herz. Der Nachfolger Sauls hingegen war äußerlich nicht besonders interessant. Er war bei der Auswahl nahezu vergessen worden. Aber er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Nach dem Tode Sauls wurde der Gesalbte zum König. Alle Stämme Israels versammelten sich in Hebron und salbten David zum König über das ganze Volk. Endlich hatte das Volk einen Anführer, der gewillt war, Gottes Plänen zu folgen. In den ersten knapp 8 Jahren seiner fast 41-jährigen Regentschaft lebte David dort in Hebron. Steht gleich danach nochmal das Wort. Aber Hebron lag zu weit im Süden, als dass es als Hauptstadt geeignet gewesen wäre. David eroberte das 30 Kilometer nördlich liegende Jerusalem und machte es zu seiner Hauptstadt. Die Bundeslade musste selbstverständlich im künftigen politischen und religiösen Zentrum sein. David holte sie nicht nur nach Jerusalem, sondern hatte den Wunsch, dass nach Jahrhunderten der Reise Gottes irdische Stätte einen festen Sitz bekommen sollte. David will Gott einen Tempel bauen. Auch dieses Ereignis ist den meisten bekannt. Doch Gott reagiert wieder einmal anders, als der Mensch plant. Statt selbst ein Haus zu bekommen, verhieß Gott David ein Haus. Das heißt, David sollte Nachkommen bekommen. Um den Tempelbau sollte sich einer der Nachkommen kümmern. Wir wissen, dass es Salomo ist. Und Gottes Gunst sollte nicht von der davidischen Königsfamilie weichen. Gott würde Davids Thron für immer befestigen. Diese wunderbare Verheißung, die David empfing, sollte eine wichtige Stelle in Gottes Heilsplan einnehmen. Sie findet ihren Höhepunkt schließlich in Jesus Christus, Davids letztem endgültigen Nachkommen, der einmal wiederkehren wird, um für immer zu herrschen. So viel zum roten Faden. Kurz noch ein paar Aspekte aus dem 2. Samuel. Militärische Erfolge, Zeile 183. David kann die Philister aus dem Gebiet Israels verjagen und unterjochen. Jahwe schenkte David weitere Siege über Königreiche, die rings um Israel lagen, Moab und Edom im Südosten, Ammon im Osten und Aram im Norden. David errichtete Garnisonen in Damaskus, empfing Tributzahlungen von anderen Stadtstaaten Arams. Er schloss auch einen Bund mit Hiram, dem König von Tyrus, der ihm in Jerusalem einen Palast baute, nachdem David seine Hauptstadt dorthin verlegt hatte. Manche der besiegten Königreiche verbündeten sich gelegentlich miteinander gegen David, um ihre Unabhängigkeit wiederzubekommen. Aram und Ammon kämpften gemeinsam gegen Israel, aber Joab teilte Israels Heer auf und schlug sie auf diese Weise. Israels Grenzen waren sicher. Philister, glaube ich. Zeile 183, Philister. Und doch gibt es im 2. Samuel auch einen entscheidenden Wendepunkt, nämlich, dass der Mann Gottes gesalbt und ein Mann nach dem Herzen Gottes, dass auch er sündigt. Und ich hoffe, ihr nehmt mir den Satz nicht übel. Ich bin froh, dass er es getan hat. Ich unterstelle euch, ihr würdet auch gerne Männer oder Frauen nach dem Herzen Gottes sein. Und es mag stille Zeiten geben, wo ihr das so empfindet, wo es aus jeder Pore eures Körpers rauskommt, wie es, ich will ganz für Gott da sein und mein ganzes Trachten soll noch sein, nach seinem Reich sein. Und wenn ich aufstehe bis zu der Minute, wo ich mich niederlege, soll meine Handlungen, mein Reden, all das soll dazu beitragen, dass Gott verherrlicht wird. Und vielleicht erhebt ihr euch von eurer stillen Zeit und donk, passiert irgendwas, wo ihr sagt, oh ja, hab mich mehr als Repräsentant des Teufels verhalten als der Repräsentant Gottes, weil ihr wie auch immer sündigt. Und dann kommt man ins Trudeln und sagt sich, wie passt das? Ich habe den Heiligen Geist, habe ewiges Leben, bin in die Ewigkeit hineingerettet. Ich habe das Wort Gottes, ich habe alles, ich weiß, was richtig ist und trotzdem sündige ich. Und da kommt man ins Trudeln und endet vielleicht mit den Worten des Paulus aus dem Römerbrief, ich elender Mensch, wer wird mich erretten? Der Mann nach dem Herzen Gottes, dieser David, er sündigt. Und zwar in einer Massivität, wo wir uns schon ganz schön umgucken müssen, um zu finden, so etwas Ähnliches in unserem Leben zu finden. Nicht, dass wir kleinere Sünder sind, aber das ist schon hart, was der Mann hier tut. 194, sein Fleisch trieb ihn zum Ehebruch mit Batseba. Persönlich glaube ich sogar, dass da vorher noch die Sünde des Voyeurismus gegangen ist. Er hat nämlich der Batseba beim Baden zugeguckt und das wird auch nicht so ein unschuldiger Blick gewesen sein, sondern er wird sich dahingestellt haben und den Anblick einer badenden Frau genossen haben. Das hat ihn so angespornt, dass er sie rufen ließ und dann die Ehe mit ihr brach. Die Sünde, um mit Paulus zu formulieren, hat dann die Lust hat die Sünde empfangen, aber damit ist leider nicht Schluss, sondern, und das ist sehr menschlich, David versucht die ganze Geschichte zu vertuschen, darüber lesen wir sehr ausführlich, dass er versucht, den Uriah dazu zu bringen, dass er, obwohl er eigentlich beruflich unterwegs ist, dass er mit seiner Frau verkehrt, aber all das funktioniert nicht und am Ende erteilt David den Mordauftrag, dass Uriah getötet wird. Macht auch ziemlich klug, er stellt ihn einfach in die erste Frontlinie. Schon ziemlich happig, was da passiert. Und wir merken, wenn wir die Geschichte genauer angucken, dass es auch nicht eine Geschichte von einem Nachmittag war. Ja, okay, das Gucken beim Baden und der Ehebruch, das kann sich vielleicht an einem Abend abgespielt haben oder an einem. Das war, glaube ich, ein später Nachmittag und ein Abend, wo das mit dem Baden war. Aber die Geschichten danach, die ziehen sich hin. Über Tage, über Wochen. Und David hält an dieser Sünde fest. Der tut darüber keine Buße. Gott ist gnädig und sendet daraufhin den Propheten Nathan, der David zunächst eine ausgedachte Geschichte, eigentlich eine Art Gleichnis, erzählt. David urteilt über diese Geschichte, fällt aber den Schuldspruch selbst. Oder hier heißt es, um dann den Schuldspruch Gottes zu verkünden. Zeile 197, Schuldspruch. Schon interessant, wie Gott mit ihm umspringt. Nach dem Motto, du bist doch ein gerechter Richter, lieber David, entscheide mal hier über den Fall. Er entscheidet über den Fall und hat sich eigentlich selbst das Urteil gesprochen. Da gibt es dann keine Diskussion mehr über die Gerechtigkeit des Urteils. Und das ist so, wie das dargestellt ist, ich glaube 2. Samuel 12 ist das, ist schon spannend. Ja, wie David dann, nachdem Nathan sagt, du bist der Mann. Ab dem Moment keine Diskussion mehr ist, sondern vielleicht auch dieser angespannte, schlechte Gewissen, was sich ja über Wochen genährt hat, gesagt, okay. Und dann fällt tatsächlich alles ein. Und der Mann tut Buße. Mir fällt gerade eine interessante Parallele ein, aber gut. War jetzt nur für Folger. Nicht die, und das ist Spannende, nicht die Sünde an Batseba oder Uriah stehen dann im Vordergrund, sondern die Sünde gegen Gott und dass den Feinden Israels Anlass zur Lästerung gegeben wurde. Das muss ich vorlesen. Das finde ich so extrem wichtig. 2. Samuel 12, Vers 9. Nochmal, die verheiratete Ehefrau wird vom König gerufen, sie hat zu erscheinen und er schläft mit ihr. Sie wird schwanger, sie ist entehrt. Ihr Mann, den sie vermutlich geliebt hat, das unterstelle ich, auch wenn es nicht dasteht, wird ermordet. Gegen wen hat David gesündigt? Vers 9. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen und so weiter. Und Vers 14. Nee. Ach doch. Nur, danke Klaus, nur weil du den Feinden Jahwes durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, muss auch der Sohn, der dir geboren ist, sterben. Vers 9 hieß es, warum hast du das Wort des Herrn verachtet? Das ist die erste Kritik. Du hast das Gesetz Gottes verachtet. Später heißt es, du hast mich verachtet. Ich finde den Vers gerade nicht. Und in Vers 14, Jahwe wird gelästert von den Feinden Israels. Also was ist das Wichtige? Gott ist das Wichtige. Gottes Wort, Gottes Name und Gottes Ruf. Das ist das, was Gott am meisten anprangert. Das heißt, die Mensch-Mensch-Sünde, der Mensch David sündigt an dem Menschen Bathseba und an dem Menschen Uriah. Ja, das ist so, aber diese horizontale Beziehung oder Situation hat auch eine vertikale, eine nach oben bezogene Schwierigkeit. Und da wünsche ich mir, dass wir das auch mitnehmen, dass wir sagen, wenn wir an Menschen sündigen, weil wir uns lieblos ihnen gegenüber verhalten, was auch immer, dann ist das eine Geschichte, die zwischen uns als Menschen steht und zwischen uns als Menschen auch irgendwie bereinigt werden muss. Dass man es erträgt, dass man nachsichtig ist, barmherzig ist, dass man Buße tut, dass man Vergebung ausspricht, was auch immer. Aber es gibt immer noch die Beziehung zu Gott, die mit dran ist. Also wenn ich mich an Daniel jetzt hier irgendwie grob vergehen sollte, dann reicht es nicht aus, wenn ich mit ihm die Sache in Ordnung bringe. Sondern zuerst habe ich das Gesetz Gottes übertreten und habe vielleicht durch das, was ich tue, je nachdem, was es dann ist, anderen Anlass gegeben, dass sie über Gott lästern, sagen, Mensch, pff, und der will ein Christ sein. Ja? Und das ist, glaube ich, der ganz dringende Punkt, der hier mit reinkommt. Gott geht es zunächst um ihn, um sich selbst. Auch wenn es eine Mensch-Mensch-Geschichte war, die hier schiefgelaufen ist. Und dann lest Psalm 51, das ist nämlich der später aufgeschriebene Bußpsalm von David zu dem Thema. Und da kann David etwas formulieren, was ihr jetzt, spätestens jetzt versteht. Da sagt er nämlich, gegen dich allein habe ich gesündigt, Herr. Ich habe mir mal vorgestellt, der Chorleiter lässt dieses Lied musikalisch vortragen mit Instrumenten und irgendjemand singt das. Ja? Der erste Vers, Psalm 51, sagt ganz klar die Situation. Ja, das ist die Buße, die David tut nach der Sünde mit Bathseba, nachdem der Prophet Nathan zu ihm gekommen war. Jeder weiß, worum es geht. Und Bathseba sitzt im Publikum und hört, wie der Chor das schmettert. Ich weiß nicht, wie es vorgetragen wurde. Ja, gegen dich allein habe ich gesündigt. Und ich sehe Bathsebas Finger, hallo. Und Uriah klopft am Sargdeckel, dunk, 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 hallo. Aber das, Gott ist das Dominante. Gott ist das Allentscheidende. Und da passiert menschlich etwas und das kann man nicht leugnen. Aber das, was wirklich erstmal so grell vor Augen steht, und das andere ist nur eine kleine Taschenlampe, ja, das ist die Helligkeit der Heiligkeit Gottes Person oder seines Namens. Heike, du wolltest was sagen und ich habe so lange geredet, dass dein Finger schwächemäßig abgestürzt ist.
Ja.
Gott, und das ist auch faszinierend, vergab David in seiner unermesslichen Gnade. Die Buße Davids rettete sein Leben, aber die Folgen der Sünde bekam der König sein Leben lang zu spüren. Ich lese nur noch die Überschriften. David erlebt in seinem Königreich Unzufriedenheit, Kapitel 13 bis 20. Tamar wird durch Amnon vergewaltigt. Daraufhin wird jemand getötet. Die Beziehung zum Vater wird gestört. Psalm 211, Absalom begeht einen Aufstand, beugt die Rechtsprechung zu seinen Gunsten, schwingt sich zum Freund des Volkes auf, lässt sich in Hebron nieder, da wo David ja gesalbt wurde zum König, und lässt sich selbst zum König ausrufen. David muss fliehen. Kann er nachher durch einen kleinen Trick gewinnen. Der nächste Sohn David stirbt. Und trotzdem, die Unzufriedenheit im Land lässt nicht nach. Zeile 220. Aber die Unzufriedenheit im Land wurde durch die Niederschlagung des Aufstandes nicht endgültig beendet. Zwischen Juda und den übrigen Stämmen kam Streit auf. und der Benjaminiter Scheba wagt einen weiteren Aufstand. Im Gegensatz zu Absalom hat er aber kaum öffentliche Unterstützung und stirbt. Sollte Samuel endet dann mit verschiedenen Ereignissen aus der Regierung Davids, seine Beziehung zu den Gibeonitern, seine Kriege gegen die Philister, sein Dank an Gott, seine Helden und seine Volkszählung. Wenn ihr nochmal auf die Seite 1 zurückgeht und die Gliederung des Buches euch anguckt, haben wir mit den beiden Büchern tatsächlich eine Wegscheide oder einen großen Wendepunkt in der israelitischen Geschichte. Wir sind am Anfang im Chaos, im geistlichen Chaos. Gott hilft, indem er Samuel zur Welt kommen lässt. Auch wenn es falsch ist, wird Saul zum König gesetzt. Saul ist aber nicht ungeteilt. Daraufhin schafft Gott die nächste Lösung, den David. Lange Jahre des Streites, des Kampfes, des Angefochtenseins. Viele der Psalmen von David stammen aus dieser Zeit, aber auch aus späteren Zeiten, wo sein eigener Sohn gegen ihn auftritt. David steigt zum König auf, wird ein guter König, ist ein guter König, erobert viel, kann viel machen, aber in seinem persönlichen Leben ist er auch nicht gefeit vor der Sünde und deswegen läuft es insgesamt schlussendlich doch nicht so sauber alles. Aber rückblickend ist David der Mann, der positiv gesehen wird. Die Bibel verschweigt nicht seine Sünden, das hört ihr in jeder Predigt, wenn über David geredet wird, wie schön es ist, dass die Bibel ehrlich ist über seine Helden oder über ihre Helden. Aber entscheidend ist der Punkt, auch wenn David gesündigt hat und es auch Konsequenzen hatte, praktische Auswirkungen, aber Gott ist mit diesem Mann gegangen. Und wenn ihr hingegeben sein wollt, und das unterstelle ich euch einfach, dann lasst euch durch die Sünde nicht am Boden kleben. Hinfallen ist das eine, unten liegen bleiben ist etwas anderes. Und schaut auf den David, der Sachen getan hat, von denen ich unterstelle, dass sie schlimmer sind als das, was euch ins Bußgebet treibt. Rappelt euch wieder auf, tut ernsthafte Buße. Die Tatsache, dass David seine Sünde so offensichtlich im Psalm 51 in die Öffentlichkeit tragen lässt, ist schon ein klares Zeichen, wie offenherzig er mit seinem Versagen umgeht. Versucht Gott immer wieder die Dinge zu bringen, wo ihr versagt habt, und vertraut auf seine Güte.